Die Menschen der heutigen Generation auf der Erde können Zeitgenossen des Beginns einer unumkehrbar friedlichen Periode in der Geschichte der Zivilisation werden, sagte einmal Michail Gorbatschow im Mai 1990. Ein anderes Zitat: Wenn alles vorüber ist, möchten wir die Wunden heilen. Wir möchten unser Möglichstes zur Förderung einer Ordnung tun, die ich optimistisch als die neue Weltordnung bezeichnen kann. Und das sagte George Bush 1991. Er sagte außerdem: Heute Abend, während ich das Drama der Demokratieentwicklung rund um die Welt sehe, sind wir vielleicht dieser neuen Welt näher als je zuvor. Ja, die Menschen probieren seit vielen Jahrhunderten, man kann sagen seit Jahrtausenden, Herrschaftsformen aus, die diese Zustände, wie eben erwähnt, nämlich Frieden, Glück, Freiheit für die Menschen verwirklichen sollen. Aber bis jetzt ist es ihnen nicht gelungen. Sie haben es ja nicht einmal geschafft, dass die Menschen einigermaßen in Frieden miteinander leben können. Und dennoch beschäftigt die Politik die Menschen heute mehr denn je. Auf der Suche nach der richtigen Regierungsform haben sie eigentlich alles ausprobiert, was ihnen bis jetzt eingefallen ist. Und trotzdem sind Millionen Menschen von den führenden Herrschern ihrer einzelnen Länder enttäuscht. Deshalb gehen viele auf die Straße und suchen nach idealen Herrschern. Und wir wissen, auch in unserem Land passiert das häufig, dass Menschen eingesetzt und wieder abgesetzt werden. Immer wieder denkt man, sie können es besser machen. Ja, die Menschen, sie lernen nichts aus ihrem negativen Verhalten. Sonst würde ihnen auffallen, dass dies ein sehr nutzloses Unterfangen ist. Warum? Ein sehr weiser Mann schrieb einmal folgende Worte nieder: All das habe ich gesehen, und mein Herz richtete sich auf jede Arbeit, die unter der Sonne getan worden ist, während der Zeit, da der Mensch über den Menschen zu seinem Schaden geherrscht hat. Und das ist ein Ausspruch von Salomo, einem inspirierten Bibelschreiber. Er erkannte, obwohl er selbst ein König war, dass es Menschen niemals gelingen würde, zur Zufriedenheit aller Beteiligten eine Regierungsform zu betreiben. Doch wer könnte jetzt diese Aufgabe erfüllen? Wer könnte ein Herrscher sein und all die Wünsche und Träume der Menschen in Erfüllung gehen lassen? Nun, wir als Zeugen Jehovas behaupten, dass es nur derjenige sein kann, der Schöpfer des Menschen ist. Und das ist Jehova Gott. Warum sagen wir aber, dass Jehova berechtigt ist, als Herrscher angesehen zu werden? Nun, wir brauchen nur einmal kurz drei Punkte zu betrachten, die uns zeigen, warum dies so ist. Nämlich, wenn wir sehen, was Jehova Gott alles für uns gemacht hat. Da wäre als erstes einmal das mächtige Universum, was er für uns geschaffen hat. Dimensionen, die wir uns als Menschen kaum vorstellen können. Und trotzdem ist er ein Gott der Ordnung. Die Bibel sagt sogar, er kennt jeden der Sterne mit Namen. Diese Komplexität macht deutlich, dass es einen Schöpfer geben muss, der sehr viel Macht besitzt. Außerdem hat Jehova die gesamte Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. Und wenn wir uns einmal so umgucken, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten es gibt, vielleicht kennen wir 100, wenn wir gut sind, aber es gibt Tausende und Abertausende verschiedene Formen. All diese hat Jehova gemacht und erschaffen. Oder wie sieht es mit uns selbst, mit dem Menschen aus? Haben wir uns selbst schon einmal etwas näher betrachtet und darüber nachgedacht, wie wunderbar wir geschaffen sind, wenn wir nur einmal an unsere Hand denken oder an unsere Füße oder an die Augen, an die Ohren, wie sie alle zusammen wirken und so ein wunderbares Ganzes ergeben, was uns so wunderbar macht. Ja, man kann mit diesem Gedanken im Sinn Jehova als den Schöpfer allen Lebens anerkennen. Jesaja fasst diese Erkenntnis zusammen, wenn er in seinem Buch im Kapitel 40, Vers 26 einmal Folgendes niederschreibt. Und ihr seid eingeladen, eure Bibel mit aufzuschlagen und die Texte, die wir heute gemeinsam lesen werden, mitzuverfolgen, da wir dies ja als das Wort Gottes anerkennen. Jesaja Kapitel 40, im Vers 26, da heißt es: Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat diese Dinge erschaffen? Er ist es, der ihr Heer selbst der Zahl nach herausführt, der sie sogar mit Namen ruft. Wegen der Fülle dynamischer Kraft, da er an Macht auch kraftvoll ist, fehlt nicht eines davon. Ja, aus dieser gewonnenen Erkenntnis des Jesaja können wir folgende Schlussfolgerung ziehen. Wenn Jehova der Schöpfer aller Dinge ist, ist er auch gleichzeitig der Herrscher über seine Schöpfung und er hat das Recht, Satzung und Bestimmung aufzustellen, nach denen sich die Schöpfung, also auch wir Menschen, zu richten haben. So viel sich Menschen auch gegen diese Herrschaft wehren, beziehungsweise sie sogar unbeachtet lassen heutzutage, Jehova hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst menschliche Weltherrscher seine Allmacht anerkennen müssen. Als Veranschaulichung dazu diene uns der König Nebukadnezar. Wir kennen ihn sicherlich. Er war ein Herrscher über die Weltmacht Babylon und er hatte Gott nicht anerkannt. Im Gegenteil, er sprach sogar selbst sehr überheblich, indem er sich die Ehre für die von ihm geschaffenen Dinge gab. Wie dachte nun Jehova darüber? Nun, er bestrafte diesen hochmütigen Herrscher, indem er ihn 7 Jahre wie ein Tier auf dem Felde leben ließ. Als dann der Nebukadnezar durch Gottes Güte wiederhergestellt wurde, musste er die Allmacht Gottes anerkennen. Und seine Reaktion wollen wir doch einmal in Daniel nachlesen, und zwar im Kapitel 4, in den Versen 34, 35 und im Vers 37. Daniel, Kapitel 4. 34, 35 und 37. Er spricht hier selbst, der Nebukadnezar, und sagt: Und am Ende der Tage, als er wiederhergestellt wurde, erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zu den Himmeln, und mein Verstand, er begann zu mir zurückzukehren, und den Höchsten segnete ich, und den auf unabsehbare Zeit Lebenden pries und verherrlichte ich, weil seine Herrschaft eine Herrschaft auf unabsehbare Zeit ist, und sein Königreich Generation um Generation wird. Und alle Bewohner der Erde werden als bloßes Nichts geachtet. Und er tut nach seinem eigenen Willen inmitten des Heeres der Himmel und der Bewohner der Erde. Und existiert keiner, der seine Hand wehren oder der zu ihm sprechen kann: Was hast du getan? 37. Nun preise ich Nebukadnezar und verherrliche und erhebe und verherrliche den König der Himmel, weil all seine Werke Wahrheit und seine Wege Gerechtigkeit sind und weil er die, die in Stolz wandeln, erniedrigen kann. Ja, nachdem er also erst diese demütigende Erfahrung von Jehova erhalten hatte, musste er anerkennen, dass Jehova das Herrscherrecht über alles hat. Doch heutzutage mag jemand einwenden, und wir hören diesen Einwand oft: Ich glaube an Gott, vielleicht sogar daran, dass er der Schöpfer des Menschen ist, was ja eng damit in Verbindung steht, und bin auch der Meinung, dass er das Recht hat, über seine Schöpfung die Macht auszuüben. Doch, sofern man die Einstellung hat, ist es lobenswert, aber Millionen Menschen, sie sagen dies tagtäglich. Sie erkennen Gott an, sie üben vielleicht sogar Glauben an ihn aus. Aber heißt das, dass sie sich für eine göttliche Herrschaft entschieden haben? Es reicht Jehova Gott nicht aus, dass wir ihn nur mit Worten anerkennen. Nein, so wie buchstäbliche Herrscher Gesetze aufstellen und wünschen, dass sie von ihr Untertanen befolgt werden, so hat auch Gott vorgesehen, dass sich ihm wohlgefällige Menschen in ihrem täglichen Leben beweisen müssen. Was bedeutet das nun? Nebukadnezar war, wie eben besprochen, ja gezwungen worden, Jehova als über ihm stehend anzuerkennen. Es blieb ihm also keine andere Wahl, da Gott über die Macht verfügte, ihn zu zwingen. Das könnte Jehova Gott natürlich heute ebenso tun. Niemand könnte ihn hindern, seine Macht zu gebrauchen und die Menschen, wie man so schön sagt, in die Knie zu zwingen. Aber Jehova tut dies nicht, denn wir Menschen, wir haben einen freien Willen. Wir können uns selbst entscheiden, ob wir Gottes Macht anerkennen wollen. Aber wenn wir die Menschen so beobachten, stellt sich die Frage: Wäre es nicht besser, wenn Jehova die Menschen zwingen würde? Dann wären die Verhältnisse vielleicht heute besser. Sehen wir uns noch einmal diesen Nebukadnezar an und seine Handlungsweise. Nachdem Gott ihn gedemütigt hatte, war Nebukadnezar zwar von der Allmacht überzeugt, er hat dies sogar zum Ausdruck gebracht, aber wurde er deswegen ein Anbeter Jehovas? Nein. Er ließ sein künftiges Leben nicht von Gottes Grundsätzen leiten und somit wurde durch den Zwang, den Jehova ausübte, aber nicht sein Herz berührt. Und genauso ist es heute. Jehova möchte Diener, die ihn aus freien Stücken, aus Herzensüberzeugung anerkennen und ihr Leben nach seinen Grundsätzen ausrichten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt: das Ausrichten des Lebens nach Gottes Grundsätzen. Wenn wir uns mal selbst angesprochen fühlen, lieben wir Jehova Gott und versuchen wir bereits jetzt, seine Herrschaft durch unsere persönliche Lebensweise zu unterstützen? Viele Menschen fühlen sich zu der wunderbaren Botschaft der Bibel hingezogen. Und sie sind begeistert von der Hoffnung auf ewiges Leben. Sie mögen sogar die Notwendigkeit erkannt haben, sich mit Jehovas irdischer Organisation, seinen christlichen Zeugen hier auf der Erde, zu verbinden. Aber Jehova Gott, ihm reicht das nicht aus. Er möchte, dass die Menschen ihm mit ungeteiltem Herzen dienen. Und was bedeutet das nun, mit ungeteiltem Herzen zu dienen? Nun, mehrere Punkte sind sicherlich erforderlich, um von Gott anerkannt zu werden. Zunächst einmal muss man Erkenntnis in sich aufnehmen. Das bedeutet, die Bibel zu studieren, ihre Grundsätze kennenzulernen und die Maßstäbe, die Jehova Gott für seine Diener aufgestellt hat. Dazu gehört aber auch, dass man dann die gelernten Dinge anwenden muss, Sinn und Herz damit anfüllt und sich dann danach ausrichtet. Wenn man dies getan hat, dann kann man sich Jehova Gott hingeben im Gebet und dies öffentlich durch seine Taufe symbolisieren. Und dann beginnt ein neuer Lebensweg. Ein Anfang von einem Leben, in dem man zeigt, dass man die göttliche Herrschaft ab sofort und in seinem persönlichen Leben uneingeschränkt anerkennt. Diese Handlungsweise, sie ist für Jehova Gott der Beweis, dass wir nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben, so wie es der Nebukadnezar zum Beispiel getan hatte, sondern wir entschlossen sind, alle Gebiete unseres Lebens ab sofort und für alle Zeit unter die göttliche Herrschaft zu stellen. Doch wir wissen, dass dies alles manchmal leichter gesagt ist als getan. Wir wissen, dass wir unvollkommen sind und hinter den Kulissen ein mächtiger Gegner sitzt, der uns daran zu hindern sucht, Jehova mit diesem ungeteilten Herzen zu dienen. Das ist Satan, der Teufel. Andererseits kennen wir aber auch Jehova als einen liebevollen und gerechten Gott. Und wenn er von uns verlangt, dass wir uns ihm unterwerfen, wird er uns sicherlich Möglichkeiten aufzeigen, wie wir dies tun können und welche Hilfen wir in Anspruch nehmen können. Mit der Hilfe der Heiligen Schrift, der Bibel, werden wir uns im Folgenden mit vier Bereichen unseres persönlichen Lebens beschäftigen, in denen es uns schwerfallen mag, die göttliche Herrschaft immer uneingeschränkt und konsequent zu unterstützen. Das wäre die persönliche Moral, das Familienleben, das Verhalten gegenüber unseren Brüdern und auch gegenüber anderen und dann im Predigtwerk. Eine weltliche Regierung hat ja immer eine Exekutive, das ist die ausführende Gewalt, Personen, die dafür sorgen, dass nach den Gesetzen und Grundsätzen der jeweiligen Regierung gehandelt wird. Bei uns ist das unter anderem die Polizei, die dafür sorgt, dass Menschen, die nicht nach den Gesetzen handeln, verhaftet oder sogar eingesperrt werden. Manche Regierungen haben sogar ein militärisches Heer, was dafür sorgt, dass manchmal sogar Personen, die sich gegen die Regierung stellen, getötet werden. Wird diese krasse Handlungsweise von uns als Unterstützer der himmlischen Regierung auch verlangt? Nein, bestimmt nicht, denn wir haben von Jehova nicht den Auftrag erhalten, Gegner der Herrschaft Jehovas zu vernichten. Er selbst wird dafür sorgen, dass sein Name gerechtfertigt wird, indem er zu seiner Zeit Personen, die ihm widerstehen, aus dem Weg räumt. Somit sollen wir also nicht mit Waffen oder irgendwelchen kriegerischen Aktivitäten die Herrschaft Gottes unterstützen, sondern wir müssen dies durch unsere Lebensweise zeigen. Und die eben erwähnten vier Punkte, mit denen wir uns beschäftigen, wollen spielen im Leben eines Christen eine sehr bedeutende Rolle. Es gibt eigentlich keine Gelegenheit, wo ein Christ sagen kann, die göttlichen Maßstäbe, sie gelten zeitweise für mich nicht. Die Maßstäbe Jehovas, sie sind uns nicht unbekannt. Jehova hat seine Gebote in der Bibel aufgezeichnet. Dort brauchen wir sie nur nachzulesen. Und auch aufgrund der Belehrung, die wir hier in den Zusammenkünften erhalten, wissen wir, wie Jehova über die einzelnen persönlichen Bereiche unseres Lebens denkt. Doch stellen wir uns persönlich folgende Frage. Ist es mir manchmal zuwider, dass ich nach den Maßstäben Jehovas leben muss? Oder freue ich mich, danach leben zu dürfen, da ich damit Gott gefalle und seine Herrschaft jetzt schon unterstütze und ihm zeige, dass ich mich für seine Herrschaft entschieden habe? Lesen wir doch einmal die Einstellung des Psalmisten nach, der in Psalm 1, Vers 1 und 2 aufzeigte, wie er zu dieser Frage eingestellt war. Und wir lesen seine recht positive Antwort einmal nach. Es heißt dort, Psalm 1, Vers 1 und 2, glücklich ist der Mann, der nicht im Rat der Bösen gewandelt und nicht auf dem Weg der Sünder getreten ist und nicht auf dem Sitz der Spötter gesessen hat, sondern seine Lust hat an dem Gesetz Jehovas und mit gedämpfter Stimme in seinem Gesetz liest Tag und Nacht. Ja, fällt uns auf, dass der Psalmist hier von Lust am Gesetz Gottes sprach. Er hatte zu den Worten Jehovas also eine recht enge Beziehung. Er beschäftigte sich Tag und Nacht damit. Das bedeutet, dass er nicht irgendwann aussetzte, praktisch zu Jehova sagte, ich beachte deine Gesetze ja eigentlich immer, aber heute, da möchte ich mal eine Pause machen. Das gab es für den Psalmisten nicht. Imponiert uns diese Einstellung? Sicherlich. Und wir tun auch gut daran, sie nachzuahmen. So gibt es also zwei Bereiche der persönlichen Moral, in der sich christliche Unterstützer der göttlichen Herrscher von denen, die sie ablehnen, unterscheiden. Das wäre der Aspekt der Ehrlichkeit und das sittlich einwandfreie Handeln. Wenn wir uns den ersten Punkt, die Ehrlichkeit, einmal näher anschauen. Jehova Gott, er ist ein Gott der Wahrheit. Als er den Israeliten die Gebote gab, sagte er zu ihnen, Jehova, Jehova, ein Gott überströmend an Wahrheit. Ja, Jehova, er hasst Falschheit. Und dies hat er uns auch deutlich in der Bibel dargelegt. Wenn wir in Sprüche Kapitel 6 die Verse 16 bis 19 einmal untersuchen, wo Jehova durch den Sprücheschreiber diese Dinge niederschreiben ließ. Sprüche Kapitel 6, Vers 16 bis 19. Dort heißt es, 6 Dinge gibt es, die Jehova wirklich hasst. Ja, 7 sind Dinge verabscheuungswürdig für seine Seele. Hohe Augen, eine falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das schädliche Pläne schmiedet. Füße, die eilend zum Schlechten hinlaufen. Ein falscher Zeuge, der Lügen vorbringt. Und jeder, der Streitigkeiten unter den Brüdern entfesselt. Was bedeutet das für uns, die wir Jehova in seiner Handlungsweise nachahmen wollen? Nun, es würde bedeuten, dass wir nicht lügen, so wie wir es eben im Text gelesen haben. Lügen ist nicht nur eine sehr schlechte Eigenschaft, sondern sie schadet demjenigen, der lügt, und auch demjenigen, der belogen wird. Wir kennen ja die berühmten Sprichwörter, Lügen haben kurze Beine, und wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Das ist ein Problem, mit dem nicht nur Kinder und Jugendliche zu tun haben, sondern heutzutage und immer in vermehrter Weise auch die Erwachsenen. Wir brauchen uns nur mal in unserer Umgebung umzugucken, wer uns heute alles was erzählt, was er nachher nicht halten kann. Ja, wir können uns Jehova Gott zum Vorbild nehmen. Er hat uns noch nie belogen, obwohl er schon unzählige von Prophezeiungen gegeben hat. Sie haben sich alle erfüllt. Und wir können uns deshalb voll und ganz auf ihn verlassen. Und natürlich sollten wir ihn in dieser Hinsicht nachahmen. Es wäre doch schön, wenn man von uns das Gleiche sagen könnte, dass wir Personen sind, denen noch nie eine Lüge über die Lippen gekommen ist. Ein weiterer Aspekt, den wir eng damit betrachten sollten, ist auch der Diebstahl. Wie denkt Jehova darüber? Auch hier können wir einmal das Beispiel der Israeliten zu Rate ziehen. Das 8. der 10 Gebote lautete ja, du sollst nicht stehlen. Und dieser Grundsatz ist nicht überholt. Der Paulus griff ihn in Epheser Kapitel 4, Vers 28 auf. Und wir wollen sehen, was er uns hier für einen Rat gab. Epheser, Kapitel 4, Vers 28. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr hart, indem er mit seinen Händen gute Arbeit leiste, damit er etwas habe, um einen Bedürftigen davon abzugeben. Wenn also jemand in früherer Zeit diese Handlungsweise praktiziert hatte, so muss er, wenn er ein künftiger Unterstützer der göttlichen Herrschaft sein möchte, diese Handlungsweise aufgeben. Es würde also bedeuten, dass man das Eigentum seines Nächsten achtet und nicht versucht, ihm irgendetwas ohne Erlaubnis wegzunehmen. Ja, und diese Handlungsweise sollte von uns immer ausgeführt werden, insbesondere dann, wenn keiner zuguckt. Vielleicht ein Elternteil bei den Kindern oder bei den Erwachsenen, wenn die Polizei mal nicht da ist. Wieder ist es der Paulus, der uns eindringlich auch zu dieser Handlungsweise rät, wenn er in Hebräer Kapitel 13, Vers 18 folgendes sagt, betet weiterhin für uns, denn wir hegen das Vertrauen, ein ehrliches Gewissen zu haben, da wir uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen wünschen. Wenn wir diesen Grundsatz beachten, die Ehrlichkeit, dann können wir unserem Gott zeigen und beweisen, dass wir uns jetzt bereits für seine Herrschaft und Richtlinien entschieden haben und nicht der Welt nacheifern, in der Lügen und Stehlen etwas ganz Normales, Alltägliches ist. Ähnliches trifft auch auf unsere Einstellung zu sittlichen Dingen zu. Wir leben ja heute in einer Welt, die sittlich verdorben ist. Abnorme sexuelle Praktiken werden heute überall gepflegt. Und immer mehr Menschen, sie tolerieren dieses Verhalten. Man kann sich leicht davon anstecken lassen, indem man sagt, dass Jehovas Grundsätze veraltet sind. Sagen wir vielleicht manchmal in unserem Herzen, Jehova, wir müssen doch etwas toleranter werden, vielleicht auch gerade auf diesem Gebiet der Sittlichkeit. Aber Jehovas Gebote über das Verhalten zwischen den Geschlechtern sind eindeutig und es besteht auch gar keine Notwendigkeit, diese Maßstäbe anzuzweifeln. Das wissen wir alle, aber denken wir auch genau so? In Epheser Kapitel 5, Vers 3 bis 5 gibt wieder der Paulus den Rat, den wir befolgen sollten und den Grundsatz, von dem es eigentlich keine Abweichung gibt. Epheser Kapitel 5, der Vers 3 bis 5. Er sagt, Hurerei und jede Art Unreinheit oder Habgier sollten unter euch nicht einmal erwähnt werden, so wie es sich für Heilige geziemt. Auch kein schändliches Benehmen, noch törichtes Reden, noch unzüchtige Späße, Dinge, die sich nicht schicken, sondern vielmehr Danksagung. Denn das wisst ihr, indem ihr selbst erkennt, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habgieriger, das heißt ein Götzendiener, irgendein Erbe im Königreich des Christus und Gottes hat. Das bedeutet also für die tägliche Lebensführung, dass wir vielen Dingen widerstehen müssen, die in der Welt gang und gäbe sind. Man denke nur mal an das Flirten mit einer Person vom anderen Geschlecht. Ja, eine solche Handlungsweise, sie mag manchmal sehr viel Kraft erfordern, aber sie ist für uns als Unterstützer der göttlichen Herrschaft unabdingbar. Eng damit in Verbindung steht nun der nächste Bereich des persönlichen Lebens, in dem man zeigen kann, dass man die göttliche Herrschaft unterstützt. Das ist das Familienleben. Oftmals hört man ja die Menschen sagen, meine Familie, die geht niemandem etwas an. Das habe nur ich zu entscheiden. Vom Grundsatz her stimmt das auch, denn die Familie ist ja eine ganz persönliche Angelegenheit. Aber dennoch muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass es notwendig ist, sich innerhalb der Familie den Maßstäben Jehovas entsprechend auszurichten. Jehova Gott, er ist ein Gott der Liebe und seine Handlungsweise gegenüber uns lässt erkennen, dass er immer wünscht, dass auch wir liebevoll handeln. Damit es innerhalb der Familie nicht zu Reibereien kommt, wie es ja heute häufig der Fall ist, hat Gott bei der Erschaffung des Menschen bereits festgelegt, dass den einzelnen Familiengliedern, Mitgliedern in der Familie, einzelne Rollen zustehen. Er hat dem Mann, der Frau und auch den Kindern Richtlinien gegeben, an die sie sich halten sollten. Das würde auch zum Glück der Familie beitragen und nicht zu Streitigkeiten führen. Wer sich an diese Richtlinien hält, beweist, dass er die göttliche Herrschaft heute schon unterstützt. Was sind das nun für Richtlinien? Wieder ist es der Apostel Paulus, der uns diese Richtlinien aufzeigt. Und zwar in Epheser Kapitel 5, in den Versen 28 bis 6, Vers 3. Er zeigt hier, was für ein glückliches Familienleben notwendig ist. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder eines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird fest zu seiner Frau halten. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Dieses Heilgeheimnis ist groß. Ich rede nun im Hinblick auf Christus und die Versammlung. Nichtsdestoweniger liebe auch jeder einzelne von euch seine Frau, so wie sich selbst. Andererseits sollte die Frau tiefen Respekt vor ihrem Mann haben. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in Gemeinschaft mit dem Herrn, denn das ist gerecht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit einer Verheißung ist, damit es dir gut geht. Du lange Zeit auf der Erde bleibst. Was bedeutet es also für einen Mann, seine Frau so zu lieben wie sich selbst, wie wir es eben gelesen haben? Und der Mann muss sicherlich auf verschiedene Aspekte eingehen. Er muss seine Stellung als Haupt richtig wahrnehmen, indem er auf die geistigen und auch auf die physischen Bedürfnisse seiner Frau eingeht und sich um sie kümmert. Ja, er muss auch ein treusorgender Ehemann sein und seiner Frau stets die für ihre Arbeit und Liebe gebührende Ehre schenken und nicht das, was seine Frau macht, als selbstverständlich nehmen. Und was muss die Frau tun, damit ihr Mann sie wirklich lieben kann? Nun, eine Frau sollte darauf bedacht sein, mit ihrem Mann zusammenzuarbeiten und nicht die Stellung als Haupt an sich zu reißen. Ihren Aufgabenbereich, das Versorgen des Haushalts und auch der Familienangehörigen, sollte sie gewissenhaft durchführen. Und wie wir gelesen haben, haben auch die Kinder gewisse Regeln zu beachten, die letztendlich ja nicht von Zeugen Jehovas aufgestellt werden, sondern von Jehova selbst. Ja, die Kinder, sie haben ihren Eltern zu gehorchen. Die Eltern geben ihnen viele Anweisungen fürs Leben mit auf dem Weg und sind immer darauf bedacht, den Kindern das Beste zu geben. Wenn auch die Kinder diesen Anweisungen folgen, würde das auch für sie bedeuten, dass sie die göttliche Herrschaft heute schon anerkennen und dafür belohnt werden. Sicherlich ist es aufgrund unserer Unvollkommenheit und auch unseres Widersachers, des Teufels, nicht immer leicht, sich in den verschiedenen Augenblicken diese Grundsätze in den Sinn zu rufen. Aber Jehova, er sieht sicherlich unsere Bemühungen. Und auch andere Personen, sie werden erkennen, dass wir uns nach den göttlichen Maßstäben ausrichten. Die Liebe, sie sollte uns dazu antreiben, dass wir nicht nur unseren Familienangehörigen gegenüber, sondern auch unseren christlichen Brüdern und anderen Menschen Gutes tun. Dadurch beweisen wir, dass wir anders sind als die Menschen, die Jehova Gott als ihren Herrscher ablehnen. Diese Anweisung, anderen Gutes zu tun, sie stammt von Jesus Christus. Denn er gab uns das Gebot, in dieser Hinsicht seinen himmlischen Vater Jehova Gott nachzuahmen. Schauen wir einmal, wie er seine Jünger belehrte. Wenn er ihnen in Matthäus Kapitel 5, Vers 44 bis 48 folgende Ratschläge mit auf den Weg gab. Und wir wissen, dass diese Verse zu der Bergpredigt gehören. Matthäus 5, 44 bis 48. Doch sage ich euch, fahrt fort, eure Feinde zu lieben und für die zu beten, die euch verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmeln ist, da er seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Handeln nicht auch die Leute von den Nationen ebenso? Ihr sollt demnach vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus äußert hier eigentlich zwei sehr wichtige Gedanken. Zum einen stellt er fest, dass wir denen gegenüber Gutes tun sollen, die ebenso handeln und denken wie wir. Das heißt also unseren Glaubensbrüdern gegenüber. Das äußert sich nicht nur dadurch, dass wir hier in den Zusammenkunftsstätten gemeinsam Gedankenaustausch pflegen, sondern auch in privater Hinsicht gegenseitig zur Ermunterung beitragen. Jesus Christus, er starb für seine Nachfolger. Und auch wir wären angesichts unseres Glaubens bereit, in der jeweiligen Situation für unseren Mitgläubigen zu sterben. Doch wenn wir schon für ihn sterben würden, wie viel mehr müssen wir ihn doch in den kleineren Dingen lieben? Und das ist das, was Jesus Christus uns hier sagen wollte. Wie kann man nun dieses Interesse in den kleinen Dingen zeigen? Zum Beispiel, indem wir Gastfreundschaft pflegen und unsere Mitbrüder erbauen, ermuntern und Umgang mit ihnen haben. Denn die gleiche Verheißung über die Zukunft, sie verbindet uns ja miteinander. Wir haben das gleiche Ziel. Und angesichts der Versuche des Teufels, dieses Ziel zu zerbrechen oder unsere Bande zu schwächen, sollten wir diese Gemeinschaft immer wieder pflegen. Doch was sagt Jesus im Vers 46 und 47? Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Handeln nicht die Leute von den Nationen ebenso? Tja, somit geht also unsere Verpflichtung, Gutes zu tun, noch etwas weiter. Zeigen wir auch, dass wir Gottes Regierungsweise jetzt annehmen, indem wir zum Beispiel zu Nachbarn, zu Älteren und zu einsamen Menschen großzügig und freundlich sind? Das ist in der verderbten Welt von heute ganz gewiss nicht mehr in der Tagesordnung. Steht man zum Beispiel auf, wenn ein älterer Mensch die U-Bahn betritt und keinen Sitzplatz findet? Oder bist du freundlich zu deinen Nachbarn, indem du ihnen anbietest, etwas vom Einkaufen mitzubringen. Solche Handlungsweisen, sie zeigen, dass wir anders sind als die Menschen, die Gottes Herrschaft verachten. Diese Handlungsweise wird auch von Jehova Gott beobachtet. Und sicherlich können wir sagen, dass andere Menschen dies auch beobachten. Wenn wir also zu allen Menschen gegenüber freundlich und verständnisvoll sind, zeigen wir, dass wir mit Gott übereinstimmen. Außerdem wollen wir ja, dass die Menschen die göttlichen Maßstäbe anerkennen und sich nach Möglichkeit auch danach ausrichten, damit sie die Rettung erlangen können. Und so drückt es auch der Petrus aus. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 34 und 35. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der uns im täglichen Leben begleiten sollte. Apostelgeschichte 10, 34 und 35. Darauf tat Petrus den Mund auf und sprach: Bestimmt merke ich, dass Gott nicht parteiisch ist, sondern dass für ihn in jeder Nation der Mensch, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, annehmbar ist. Ja, und damit sind wir beim vierten Bereich angelangt, wo wir unsere Unterwürfigkeit unter die Herrschaft Gottes beweisen können, nämlich in unserem christlichen Predigtdienst. Menschliche Herrscher, sie legen ja Wert darauf, das zu tun, was für sie selbst am besten ist. Und so handeln meistens auch die Untertanen. Sie sind nicht um den Mitmenschen besorgt, sondern meistens nur um sich selbst und um die Befriedigung ihrer eigenen Interessen und Bedürfnisse. Der Beweggrund dazu ist Habgier, der ja auch schon den Teufel veranlasste, sich von Jehova Gott abzuwenden. Und diese Habgier, sie treibt die Menschen an, andere auszunutzen. Personen, die die Herrschaft Gottes heute schon unterstützen, handeln ganz anders. Sie beachten die Worte aus Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 20 und 24. Ein Merkmal, das insbesondere auf wahre Christen, Unterstützer der göttlichen Herrschaft, anzuwenden ist. Apostelgeschichte 20, Vers 20 und 24. Wobei ich mich nicht davon zurückhielt, euch alles, was nützlich war, kundzutun und euch öffentlich und von Haus zu lehren. Dessen ungeachtet schätze ich meine Seele nicht als teuer ein für mich, wenn ich nur meinen Lauf vollenden kann und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich gründlich Zeugnis abzulegen für die gute Botschaft von der unverdienten Güte Gottes. Ja, den Mitmenschen von der guten Botschaft zu erzählen, ist gewiss nicht einfach, aber es ist eine Notwendigkeit. Jesus gab uns hier wieder ein sehr gutes und sogar ein vollkommenes Beispiel. Als er auf der Erde war, stellte er das Verkündigen der guten Botschaft allem anderen voran. Als die Volksmengen den Lehrer hören wollten, da belehrte er sie. Er zog sich nicht zurück, obwohl er sehr müde war. Er verkündigte mit großem Eifer die Königreichshoffnung. Wir wissen, dass Jesus Christus hier auf der Erde bestimmt hätte ein bequemes Leben führen können. Aber er stellte die Interessen seines Vaters in den Vordergrund. Was können wir aus diesem Vorbild lernen? Lukas, er weist uns im Kapitel 21 in den Versen 34 bis 36 auf die Nutzanwendung hin, was Jesus als Beispiel uns vorlebte. Lukas Kapitel 21, Vers 34 bis 36. Gebt aber auf euch selbst Acht, damit euer Herz niemals durch unmäßiges Essen und unmäßiges Trinken und Sorgen des Lebens beschwert wird und jeder Tag plötzlich in einem Augenblick über euch kommt wie eine Schlinge, denn er wird über alle die kommen, die auf der ganzen Erdoberfläche wohnen. Bleibt also wach und fleht alle Zeit, damit es euch gelingt, all diesen Dingen, die geschehen sollen, zu entgehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Ja, stellen wir die Interessen Jehovas, unserer eigenen Bequemlichkeit voran? Erkennen wir die Notwendigkeit, dass jetzt die gute Botschaft gepredigt werden muss? Oder haben wir die Einstellung, dass andere schon genug im Predigtdienst stehen und in unserem Gebiet eh keine Menschen mehr zu finden sind, die auf die gute Botschaft hören? Das wäre sicherlich nicht die Einstellung, die Jehova von uns fordert. Die Liebe zu Jehova, zu unserem Nächsten und die Überzeugung, dass die Herrschaft Jehovas das Beste für die Menschen ist, sie werden uns veranlassen, unser Bestes im Predigen der guten Botschaft zu geben. So gibt es sicherlich noch viele weitere Bereiche unseres Lebens, in denen wir zeigen können und auch müssen, dass wir Jehova als den rechtmäßigen Herrscher anerkennen und uns jetzt bereits für seine Herrschaft entschieden haben. Doch zeigen Personen, die in den vier eben besprochenen Gebieten alle Anstrengungen unternehmen, Jehovas Herrschaft zu unterstützen, dass sie es wirklich ernst meinen. Und sie zeigen dies nicht nur Jehova gegenüber, sondern das sehen auch ihre Glaubensbrüder und vielleicht sogar Personen aus der Welt, die sie beobachten. Aber noch jemand interessiert sich für die Einstellung der Menschen zur göttlichen Herrschaft, nämlich Satan, der Teufel. Ihm gefällt diese Handlungsweise nämlich überhaupt nicht. Und deshalb wird er jeden, der die göttliche Herrschaft heute schon unterstützt, Prüfungen der Loyalität aussetzen. Wieso ist das so? Und was kann man tun, um diesen Prüfungen entgegenzugehen und sie zu bestehen? Nun, wir haben ja in unserer Betrachtung bereits erkannt, dass Jehova eindeutig das Recht hat, als Herrscher zu fungieren, dass die Menschen dies auch anerkennen müssen und dass früher oder später jeder beweisen muss, ob er die Herrschaft Jehovas in seinem Leben durch seine Handlungsweise wirklich anerkennt. Doch wir wissen auch, dass Jehova zurzeit nicht der Herrscher dieser Welt ist. Im Gegenteil, er hat nichts mit den heutigen Regierungsformen zu tun. Alle Regierungsformen, die die Menschen bis jetzt ausprobiert haben, sei es die Demokratie, Kommunismus, Sozialismus, Diktatur oder sogar vielleicht, wenn man jetzt das dazu reiht, anarchistische Verhältnisse, sie stammen von Satan, dem Teufel, dem größten Gegner der göttlichen Herrschaft. Er ist derjenige, der ihnen die Gewalt gibt. Er leitet und führt sie, damit es ihnen nicht einfällt, Gottes Herrschaft zu unterstützen. Jesus sagte dies zu seinen Jüngern in Johannes 12, Vers 31, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Auch der Apostel Paulus machte die Christen auf die Anfeindung Satans aufmerksam, wenn er in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19 schrieb: Wir wissen, dass wir von Gott stammen, aber die ganze Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. Ja, Satan, der Teufel, er verblendet heute die Menschen. Und die meisten werden die göttliche Herrschaft nicht annehmen. Aber nicht nur das, er versucht auch Personen, die Jehova Gott lieben und ihm dienen, von ihrem Weg wegzuziehen. Dazu hat er die verschiedensten Mittel. Ein Mittel ist zum Beispiel der Nationalismus, der als eine Art Ersatzreligion für die Menschen dargestellt wird. Wir wissen ja heutzutage, es ist so, dass die Regierungen von ihren Untertanen verlangen, dass sie nur diese eine Herrschaftsform unterstützen. Und so sind Unterstützer der göttlichen Herrschaft oftmals als solche angesehen worden, die den Regierungen schaden, und sie wurden deshalb heftig verfolgt. So ist also aktive Verfolgung ein Mittel Satans, Unterstützern der göttlichen Herrschaft ihren Entschluss schwer zu machen. Die Nationen sind sehr bemüht, wahren Frieden herbeizuführen. Wir wissen aber, dass sie es niemals schaffen werden. Aber in ihrem Bestreben mögen sie treue Zeugen bedrängen, ihre Friedensbemühungen zu unterstützen, statt die göttliche Herrschaft. Vielleicht sollen wir in Organisationen oder Einrichtungen aktiv mitmachen, in Demonstrationen, Aufständen oder gar Bürgerkriegen mitwirken. Wir wissen, als loyale Unterstützer der göttlichen Herrschaft machen wir so etwas nicht mit. Aber wir wissen, dass dies Prüfungen der Lauterkeit sein können, dass wir aber davon ausgehen müssen, dass menschlicher Friede so nicht erreicht werden kann. Trotz des heutzutage zeitweise positiven Aussehens der Weltlage, lass dich nicht dazu drängen, die Friedensbemühungen der Menschen zu unterstützen, denn sie sind zum Scheitern verurteilt. Warum? In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3 und 4 wird uns die Antwort auf diese Frage gegeben. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Kapitel 5, Vers 3 und 4. Da heißt es: Wann immer sie sagen Frieden und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen wie die Geburtswehe eines Schwangere. Und sie werden keinesfalls entrinnen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, sodass jener Tag euch überfalle, wie er Diebe überfallen würde. Ja, Jehova sagt in seinem Wort unmissverständlich, dass er derjenige ist, der wahren Frieden schaffen wird. Die Menschen, sie werden es nicht schaffen. Im Gegenteil, wenn es so aussieht, als wenn sie es geschafft hätten, dann wird der Tag Jehovas eingreifen. Ja, wir achten zwar den Staat, der von Jehova vorübergehend eingesetzt ist, und befolgen seine Gesetze, aber letztendlich müssen wir das befolgen, was die Apostel uns im ersten Jahrhundert vormachten. Denn sie sagten, in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29 steht es: Wir müssen Gott, dem Herrscher, mehr gehorchen als den Menschen. Ja, lassen wir uns also nicht verblenden. Die Prüfung der Loyalität werden in den verschiedensten Formen auf uns zukommen, auf jeden Einzelnen. Aber wir wollen treu zu Jehova stehen, da wir seine göttliche Herrschaft in unserem Leben anerkennen. Ja, die Menschen, sie bemühen sich wirklich seit vielen, vielen Jahren, Frieden und Wohlstand herbeizuführen. Sie haben sogar Institutionen gegründet, die sich ausschließlich mit diesem Ziel beschäftigen sollen. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Und selbst wenn es zeitweilig den Anschein haben wird, dass sie es geschafft haben, wird dieser Frieden nicht von Dauer sein. Wir haben kennengelernt, dass dies ohne Beachtung der Gesetze Jehovas nicht möglich ist. Die Menschen, sie sind unvollkommen und sie erkennen Jehova nicht als ihren Souverän an. Sie erkennen nicht an, dass es nur möglich ist, glücklich zu werden, wenn man die göttliche Herrschaft unterstützt. Aber glücklicherweise gibt es heute eine Organisation, die sich voll nach Gottes Grundsätzen auszurichten versucht. Und sie haben den Geist und den Segen Jehovas. Sie beweisen schon heute, dass sie Jehova gern unterstützen, indem sie seine Gesetze in ihrem Leben ausleben. Und Jehova Gott wird sie belohnen, indem er ihnen ewigwährende Segnung geben wird, unter anderem Leben in einem Paradies auf Erden mit all den Zuständen, die heute von menschlichen Herrschern vergeblich versucht werden, zu erreichen. Wir erinnern uns an Nebukadnezar. Er musste die Herrschaft Jehovas anerkennen, weil er dazu gezwungen wurde. Wir brauchen uns nicht zwingen zu lassen. Wir entscheiden uns jetzt freiwillig für die göttliche Herrschaft, da wir von Herzen glauben, dass sie für uns das Beste ist. Und darum werden wir sie ewiglich unterstützen und damit auch eine weise Entscheidung getroffen haben. Der Vorsatz und die Verheißung, die Jehova gegeben hat, wird sich bestimmt erfüllen. Er hat uns dies zugesichert im Psalm 46, Vers 10, was auch der Schlusstext für unsere heutige Betrachtung sein wird. Dort heißt es: Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Nationen. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Ja, wir leben in der Zeit des Abschlusses des Systems der Dinge und bald werden die Menschen erkennen müssen, dass die Herrschaft Jehovas die richtige ist. Aber die meisten werden sie dann abgelehnt haben. Darum werden sie auch leider nicht die Wohltaten der göttlichen Herrschaft verspüren können. Aber jetzt ist es noch nicht zu spät. Das anzuwenden, was Jehova Gott von uns verlangt, würde bedeuten, sich auf seine Seite zu stellen. Und einige dazu erforderliche Schritte haben wir heute etwas näher beleuchtet. Falls also noch nicht geschehen, bitte doch einen hier anwesenden Zeugen Jehovas bei der Erlangung der göttlichen Gunst behilflich zu sein, indem du um ein Bibelstudium bittest. Ja, es ist noch nicht zu spät. Darum entscheide dich jetzt für die göttliche Herrschaft und den damit in Verbindung stehenden Segen. Vielen Dank fürs Zuhören.